Ich lege hier ein Kissen für dich hin, wenn du doch noch kommen willst. Zadok hinter dem Tisch, du kannst auch hier hinkommen, da musst du nicht hinter dem Tisch sitzen. Willst du hinter dem Tisch sitzen? Was denn jetzt, ne? Was machen die denn da? Jetzt bin ich gespannt, ob die Großen vielleicht mithelfen, fragt Kai seinen Papa. Der Papa sitzt am Computer und schaut sich im Internet einen Beitrag an, also etwas, eine Nachricht. Und da sieht man ganz viele Baumhäuser im Wald. Und unter den, also auf den, in Baumhäusern sind Menschen, ganz hoch oben in den Bäumen und unten drunter stehen ganz viele Polizisten. Na, wer weiß, worum es geht? Ja, nicht verraten von hinten. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wer, antwortet der Papa, die Leute auf den Baumhäusern oder die Polizisten? Na, beide. Die Menschen auf den Baumhäusern, die wollen den Wald beschützen und die Polizisten versuchen, sie von da oben herunterzubekommen, weil sie die Baumhäuser abreißen wollen und den Wald. Aber warum tun sie das denn, will der Kai wissen. Wisst ihr es? Da soll was gebaut werden. Hast du mitgekriegt, was in den Nachrichten läuft seit mindestens 3-4 Wochen zu diesen Baumhäusern? Also, unter dem Wald befindet sich Kohle. Wozu braucht man Kohle? Ja. Zum Beispiel Feuer zu machen, genau, zum Heizen. Wozu brauchen, wer heizt denn noch mit Kohle? Gibt es denn noch jemand, der mit Kohle heizt? Wer hat denn mal mit Kohle geheizt? Fragen wir mal die. Ah, ich kenne das auch noch. Bei uns gab es auch noch einen Kohleofen früher. Die Kirsten hat sich gemeldet. Die Kirsten hat noch was ganz Besonderes erlebt. Das hat nur Kirsten erlebt. Na, Kirsten.
Mein Vater hat früher eine Kohlenhandlung besessen und ich bin auf den Kohlenbergen groß geworden. Also ich habe immer auf den Kohlenbergen rumgetobt.
Der Kohlenstaub rieselt manchmal heute noch raus. Kirsten war ganz schwarz, genau. Ich habe sie aber nicht kennengelernt, als sie schwarz war. Da kannten wir uns noch nicht. Genau. Und man kann die Kohle auch benutzen, um damit Strom zu machen. Und Strom braucht man zum Beispiel, damit das Licht leuchtet oder damit die Mama kochen kann. Oder der Papa, vielleicht kocht der Papa ja auch mal. Kocht der Papa auch mal. Nicht verraten. Oder zum Beispiel, dass man mit einer Playstation oder einer Wii oder wie die alle heißen spielen kann. Sonst funktioniert das nicht. Und das gefällt aber Leuten nicht, dass der Wald, also nun soll der Wald gefällt werden, damit ein großes Unternehmen an die Kohle rankommt und daraus Strom zu machen, aber das gefällt vielen Leuten nicht, weil da leben die Pflanzen halt und die Tiere. Und der Kai meint, das finde ich aber auch schade, wenn der Wald verschwindet. Wer von euch ist denn gern im Wald? Ich auch. Du bist nicht so gern im Wald? Oder weißt du nicht? Du weißt nicht genau. Ich bin total gern im Wald, deswegen bin ich auch Pfadfinder, weil ich es liebe, im Wald zu sein. Und da meint die Mama, wisst ihr was? Dann lass uns doch heute, nicht heute, also doch vielleicht heute, heute ist so schönes Wetter, in den Wald gehen. Du gehst heute in den Wald, Christoph, du gehst heute in den Wald, oder? Du gehst auch in den Wald. Ah, du halt nicht, aber du gehst heute in den Wald. Ich glaube schon, dass du heute auch in den Wald gehst. Und da gibt es viel zu entdecken. Ich habe mal eine Kleinigkeit mitgebracht, aber das ist nur so am Rande. Was ist das? Eine Eichel. Und das ist so ein Hut von einer Eichel. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich knipse den mal ab. Man kann mit Eicheln nämlich tolle Sachen machen. Oh, schieb mich mal kurz runter. Oder ich mach mal aus. Warte mal, sonst wird es zu laut. Hast du mich wieder? Gut. Das ist einfach nur so ein Eichelhut. Und da kann man drauf pfeifen, wenn ihr nicht gleich im Gottesdienst, ihr dürft nachher alle einen Eichelhut nehmen und dann könnt ihr, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, mal ausprobieren, ob ihr darauf pfeifen könnt. Ganz schön laut, was? So ein kleines Eichelhütchen. Habt ihr es schon hingekriegt? Wir haben das mal ausprobiert. Kannst du es? Sehr gut, sehr gut. Aber ich habe, der Papa hat sich noch etwas angeschaut im Fernsehen und das ist ganz spannend. Wisst ihr, dass Bäume miteinander reden können? Wer von euch weiß das? Du weißt das? Ah, hast du das schon gelesen? Ah, du hast das schon gehört. Du wusstest das? Dann wisst ihr vielleicht so ein bisschen, habt ihr ein bisschen was gehört, was ist denn die Baumsprache? Wie sprechen Bäume miteinander? Oh, ich habe mir noch wir haben kein Mikro hier unten. Dann musst du es so, dann erzähl ich es. Genau, aber die sagen sich irgendwas weiter, aber wie sagen sich das weiter? Also ich erzähle euch mal so ein paar Sachen, wie Bäume miteinander reden. Die reden anders als wir, die haben eine Baumsprache. Ne? So wie manche hier auch eine andere Sprache haben, da können welche Polnisch, glaube ich, und Russisch, das verstehe ich gar nicht. Und so viele andere Sprachen noch, so haben Bäume auch ihre ganz eigene Sprache. Zum Beispiel, wenn eine Raupe anfängt, ein Blatt zu knabbern an einem Baum und dem Baum gefällt das nicht, wem von euch wird es gefallen, wenn jemand euch anfängt anzuknabbern? Wird, glaube ich, keinem gefallen. Dann kann der Baum erstmal sich wehren, der macht dann mit seinen Säften ein Gift und dann kann sogar die Raupe sterben. Und er hat zwei Möglichkeiten, etwas zu machen. Nämlich, Bäume reden dadurch, dass sie Duft ausstrahlen. Die können also so einen Duft dann ausstrahlen. Und spannend ist, dass die Bäume in der Umgebung das irgendwie riechen. Und die merken, der Baum sagt dann durch seinen Duft, Raupe, Achtung, Raupe, gefährliche Raupe. Und dann fangen die anderen Bäume auch an, dieses Gift zu produzieren. Und wenn dann die Raupen darüber wollen, können sie auch nichts knabbern. Durch diese Düfte zum Beispiel können die Bäume sogar andere Tiere rufen, die diese Raupen gerne mögen und die sie dann aufessen. Das ist auch möglich. Wusstet ihr das? Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie Bäume reden oder miteinander reden. Wusstet ihr, dass Bäume sich um ihre Kinder kümmern? Habt ihr das schon mal gehört? Das sind total spannende Sachen. Ich habe das neulich mal gehört und habe noch mal ein bisschen nachrecherchiert wieder im Internet. Also wenn ihr mal eingibt bei Google Bäume und Kommunikation, da gibt es eine ganz spannende Dokumentation von Planet Wissen. Guckt euch die mal an, was Bäume so alles können. Wenn zum Beispiel eine Eiche, wir haben ja hier die Eicheln liegen, wenn da so eine kleine junge Eiche wächst, also weil die Eichel runtergefallen ist und es ist dann Samen gewachsen, dann sucht der Mutterbaum durch seine Wurzeln diesen kleinen Baum und er verbindet sich mit seinen Wurzeln mit diesem Baum, diesem kleinen jungen Baum, weil der hat ja viel zu wenig Licht, der kann gar nicht wachsen eigentlich, weil der große Baum verdeckt ja alles und dann versorgt der Mutterbaum den kleinen Baum mit Nährstoffen, damit er wachsen kann. Und das kann sein, dass manchmal so ein Baum, so eine Eiche, die ist dann vielleicht nur so groß und du denkst, boah, die ist ja ganz jung, die kann schon über 100 Jahre alt sein, weil sie so lange von dem Mutterbaum versorgt worden ist. Und was ich auch sehr spannend fand, die Bäume kümmern sich sogar um alte Bäume, die schon eigentlich tot sind. Auch das wusste ich nicht. Das müsst ihr euch in dem Film mal anschauen. Warum, weiß man noch nicht, warum sie das machen. Da wird von einem Baum erzählt, der eigentlich schon vor 350 Jahren gefällt ist und die Wurzel, also das Wurzelwerk unten lebt immer noch, weil dieser Wurzelrest, dieser Stumpf, der Reststumpf von den anderen Bäumen mit ernährt und versorgt wird. Das ist alles sehr spannend. Ich finde, dass Gott das ganz toll gemacht hat. Und die Lena ist natürlich auch mit. Und die Lena, die stellt sich so in den Wald. Und der Kai fragt, was machst du denn da? Na, was macht Lena wohl? Die möchte den Wald schützen, das könnte eine Idee sein. Warum macht sie das? Warum stellt sie sich so in den Wald? Sie will versuchen, mit den Bäumen zu sprechen. Da sagt der Kai, aber du hast ja gar keine Wurzeln. Dann versuche ich halt zu duften, sagt Lena. Duften, ja, du stinkst, da hast du ganz schön recht. Und da ist die Lena ganz böse und dann läuft sie hinter dem Kai hinterher und versucht, ihn zu fangen. Das war meine Geschichte, wie toll Gott das alles gemacht hat. Und darum kann ich verstehen, dass manche sagen, jeder Baum, der einfach so gefällt wird, das ist schon sehr schade. Okay, das dürft ihr euch ersetzen. Und wer mag, darf sich eine Eichelmütze mitnehmen und nachher üben. Aber erst nach dem Gottesdienst, ganz ruhig beide mitnehmen. Und die es können, die können den anderen ja nachher helfen, wie man das macht. Du aber selber? Gut. Okay. Oh, du hast gleich eine mit Hut. Sehr schön. Jetzt darfst du deine Bibel wieder drauf tun. Vielen Dank, das war wunderschön. Ihr habt es eben schon ein bisschen gehört, ich bin Waldfan. Ich liebe es, im Wald zu sein und ich bin froh, so wie wir auch wohnen, weil wenn ich meine Joggingrunde drehe, dann komme ich immer durch wunderschöne Waldstücke durch, durch den Geitewald und noch an einer anderen Stelle durch. Und mag es einfach, im Wald zu sein. Und es gibt eine Sache, die mich am Wald total fasziniert. Und habe so manchmal gedacht, wenn ich den Beruf, den ich jetzt ergriffen habe, seit vielen Jahren, wenn ich den nicht ergriffen hätte, das wäre auch was, wo ich richtig Lust zu gehabt hätte. Wobei, seitdem ich die Doku gesehen habe, von der ich eben erzählt habe, man hat oft Illusionen von Berufen. Die sind dann in der Realität ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. Aber so wie der Reichenbach, so heißt er, glaube ich, wie der Förster ist, so kann ich mir das auch gut vorstellen. Was mich total fasziniert, ist der Beruf des Forstwirts. Weil der, wenn der Bäume fällt, dann erntet er quasi, was die Uhr Urgeneration vor ihm irgendwann mal gepflanzt hat. Und er weiß, ich muss das Gleiche machen. Ich muss den Wald pflegen, ich muss neue Baumschonungen, neue Bäume pflanzen, damit nach mir die Urgeneration auch wieder etwas haben. Das ist jemand, der in großen Dimensionen, Zeitdimensionen und sehr nachhaltig denken muss. Er muss etwas tun, von dem er nicht, also ich pflanze etwas, aber ich werde niemals die Ernte daraus ziehen, von dem, was ich pflanze, weil so alt kann ich gar nicht werden, um die Früchte aus dem rauszubekommen, von dem, was ich gepflanzt habe. Das fasziniert mich an diesem Beruf des Forstwirten, dass er nicht nur so ganz kurzfristig scheuklappenmäßig sein Leben im Blick hat, sondern dass er in größeren Generationen und Dimensionen denken muss. Ich glaube, wenn wir viel mehr in solchen Dimensionen denken würden, würde eine ganze Menge Dinge anders laufen in unserer Welt. Auch in der Bibel haben wir jemanden, ich will gar nicht die Geschichte lesen, sondern nur ein bisschen erzählen, dem eine reiche Ernte versprochen worden ist und der sie nie gesehen hat. Ich frage mich, wie es Abraham gegangen sein muss, der von Gott immer wieder hört. Ich habe mir diese Woche die Geschichte auch nochmal durchgelesen. Also deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. 75 Jahre, immer noch kein Kind. 99, jetzt wirst du ein Kind kriegen. Hat vorher noch die Sache mit Ismael probiert, weil seine Frau gesagt hat, das macht man so. Das hat nicht so gut geklappt. Das hat Spannung in die Familie reingebracht. Und dann kriegt er mit 100, als er 100 ist, er kriegt das natürlich nicht, die Sarah kriegt das Kind, aber da ist er 100 Jahre alt und dann kommt dieser eine Nachkomme. Jo, das ist das Kind der Verheißung. Aber das sind noch nicht wie die Sterne am Himmel und das Sand am Meer. Wenn wir so ein bisschen die Zeitfolge durchlesen, dann hat er seine zwei Enkel wenigstens noch mitgekriegt. Also Jakob und Esau, da hat er noch gelebt. Aber als die Teenager waren, ist er gestorben. Und auch der Isaak hat zwei Kinder. Von mehr wird uns in der Bibel nicht berichtet. Jakob und Esau, das war's. Das ist auch noch nicht wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und dann erst durch den Jakob, der dann mit vier Frauen 12 Kinder hat, 12 Söhne zumindest, das sind ja die, die es weiterbauen, auch noch ein paar Töchter. Da erst fängt es an zu wachsen. Und als dann sie nach Ägypten gegangen sind, sind immerhin schon 70. Als sie aus Ägypten auszogen, sind sie eine fast unzählbare Schar. Davon hat Abraham nichts mitbekommen, gar nichts mitbekommen. Und trotzdem hat er festgehalten und ist Gott treu geblieben und mit Gott seinen Weg gegangen. Meine Mutter hat mal eine Zeit lang im Teufelsmoor gelebt. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt. Genau, in der Nähe von Bremen in Niedersachsen ist das Teufelsmoor, zwischen Bremen und Bremerhaven, so nordöstlich davon, könnte man sagen. Westlich von Bremen und östlich von Bremerhaven, so in dem Bereich liegt das Teufelsmoor. Jetzt kann man da leben, da gibt es Ackerbau und Viehzucht und alles. Und es gab aber einen Spruch damals, als man das urbar gemacht hat. Ich mache das mal im Original, so gut ich es kann. Den ersten sehen du, den zweiten sehen du, den dritten sehen Brut. Ich versetze das mal aus dem Plattdeutschen ein bisschen ins Deutsche. Das heißt, die erste Generation im Tod, die zweite Generation in Not und die dritte Generation in Brot. Die hingegangen sind, das Land urbar zu machen, die wussten, ich werde mit meinem Leben bezahlen. Ich werde auf keinen Fall die Früchte ernten können. Die Kinder dieser Generation wussten, es wird eine harte Zeit. Und erst die Enkel, also die dritte Generation, war in der Lage, von dem, was das Land dann endlich abwarf, nachdem es urbar gemacht worden war, zu leben, ohne Not zu leiden. Trotzdem ist die erste Generation rausgegangen. Obwohl sie wusste, das, was ich hier mache, die Früchte werde ich nicht ernten. Ich mache das für meine Kinder und ganz besonders für meine Enkel. Ich werde wahrscheinlich meine Enkel nicht mal sehen. Und trotzdem haben sie es gemacht. Ich komme dichter an uns ran. Ich habe den Ewart gestern extra noch angerufen. Der Ewart war total nett und hat seinen Computer nochmal für mich angeschmissen. Letztendlich, Leute, sind wir in gewisser Hinsicht in der Forstwirtschaft. Dass wir hier sitzen, dass es diese Gemeinde gibt, haben wir Bruder Bär, Bruder Pötschke und Bruder Klein zu verdanken, die 1910 hier in Hamm ein Zelt aufgeschlagen haben, eine Evangelisation gemacht haben. Es gab noch einen Bruder Korinth, interessant, dass der Korinth hieß, der hier als BE gearbeitet hat. Und einer von den dreien, die hier die Evangelisation gehalten haben, ist dann hingegangen und hat gesagt, ich werde hier sogar in Hamm wohnen. Und es ist ihnen 1910, fand ich ganz interessant, nach dem zumindest, was ich aus deiner kleinen Kurzchronik gelesen habe, gelungen, 11 Menschen zu gewinnen, die sich für Jesus entschieden und auch hier haben taufen lassen. Und das ist der Ursprung der Gemeinde Hamm. Und es gab immer wieder neue, die mit eingetreten sind, das weiterzuführen, sodass wir letztendlich heute hier sitzen. Leute, die eingesetzt haben, dass dieses Gebäude gebaut wird. Ich weiß nicht, wie alt manche gewesen sein werden damals, die auch ihr Geld mit investiert haben, ihre Zeit und ihre Kraft, das hier zu bauen, die nicht mehr leben. Und die wussten, ich baue das nicht nur für mich, sondern ich baue das auch für die Generationen, die nach mir kommen. Wir zehren davon, dass andere ins Moor gegangen sind, dass andere die harte Arbeit gemacht haben, dass wir heute hier sitzen können. Besonders die, die wir uns auch in das Gebäude hier einfach reingesetzt haben, ohne mitgebaut zu haben und hier einfach mit dabei sind. Und wir haben die große Herausforderung, dass wir selber wieder anpflanzen müssen für zukünftige Generationen. Und es ist nicht leicht. Ich finde es in Deutschland nicht leicht. Wir hatten ja hier neulich jemand aus Tansania, aus Ghana. Der einmal im Jahr in Aalen ist und dort Kindermusikprojekte macht. Das war hier, als dein Vater da war, und dann hatte ich das Vergnügen, ihn oben zu übersetzen, und das war wirklich gut, weil wir haben uns auch unterhalten noch zwischendurch. Er spricht ja kein Wort Deutsch. Ich habe ihn gefragt, wie machst du das mit den Kindermusikprojekten? Und er sagt, es klappt schon alles, mit Kindern geht das. Und er erzählte von Tansania. Er sagte, wir müssen eine neue Gemeinde bauen, weil wir passen nicht mehr alle rein. Und die neue Gemeinde muss schön aussehen, weil wenn sie schön aussieht, kommen die Leute. Bau hier mal ein schönes Kirchengebäude. Dann kommen einfach die Leute und füllen das, oder? Das funktioniert hier nicht. Und dann erzählte er, wie es ist uns mittlerweile gelungen, dass Tansanianer mit muslimischem Hintergrund sich für Jesus entschieden haben. Und unsere tansanianischen Geschwister, die ehemaligen muslimischen Hintergrund, wenn also ein neuer Muslim in die Gemeinde kommt, die fangen am Morgen an, mit dem zu erzählen, und abends lässt er sich schon taufen. Cool, was? Ich würde mir wünschen, dass Leute hier so kämen und sagen, erzähl mir, ich möchte von Jesus erfahren. Und am Abend sagen sie, wo ist das Wasser? Ich kann es kaum abwarten, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe so überlegt und gebetet, weil ist es leicht zu sagen, wir müssen was tun. Ja, was machen wir denn? Ich denke, so ein paar Punkte, sind so 6, die ich mir rausgesucht habe. Es gibt bestimmt noch mehr, vielleicht fällt euch noch mehr ein. Vielleicht kommen wir auch einfach darüber auch ins Gespräch kommen noch mehr. Das Wichtigste ist, dass wir Gott fragen, hey, was sollen wir tun? Und dass wir auch Gott sagen, Mensch, öffne mir die Augen für Gelegenheiten, die es vielleicht gibt, die da sind. Ich sage da gleich noch was zu. Aber dass wir wirklich, vielleicht ist noch mal vorher was auch, dass wir, bevor wir überhaupt Gott fragen, will ich das überhaupt? Ist doch bequem, in eine Gemeinde zu kommen und es ist alles immer schön da. Will ich das überhaupt? Das ist ein bisschen anstrengend, wenn ich versuche, irgendwo einen neuen Baum zu pflanzen. Da mache ich mich vielleicht schmutzig. Ich habe noch keine gute Erfahrung in Baumpflanzen. Das klappt vielleicht nicht. Will ich das überhaupt? Die Frage muss ich für mich klären, ob ich das will. Was Gott will, ist für mich klar, aber ob ich das will, das ist noch eine andere Frage. Und wenn ich aber mir klar geworden bin, das will ich, dass ich Gott erstmal frage und dass ich Gott um Gelegenheiten bitte. Und ich finde einen Bibeltext, den ich hier an dieser Stelle dann lesen möchte, auch ganz wichtig. Römer 10, den möchte ich vorlesen. Ich lese ab Vers 13, Römer 10 ab Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann sagt Paulus, wie sollen sie denn nun anrufen, wenn sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen, der es ihnen erzählt? Ihr habt in euren Luther-Übersetzungen Prediger stehen. Streicht das Wort mal durch. Ne? Das ist ja spannend, da steht doch Prediger. Also der Prediger muss das machen, ja? Überhaupt nicht, da steht nichts im Prediger, im Grundtext. Da steht einer, der es ihnen mitteilt, einer, der es ihnen verkündet und nicht der bezahlte Prediger davon. Natürlich soll der auch was erzählen, aber das ist so schnell, ja. Luther hat da schön den Prediger draus gemacht. Ach, erleichtert, dafür bezahlen wir jemand, dass er das macht. Was wichtig ist, das ist also wie wir unsere Bäume setzen, wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Es gibt zwei Arten der Sprache und beide sind wichtig. Dadurch, dass ich was tue, also gute Taten in Anführungsstrichen, also dass die Leute merken, der ist irgendwie anders als so vieles, was sich um uns herum tut. Aber ich muss auch erklären, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue. Also wenn wir nichts irgendwo sichtbar machen, wenn wir nichts erzählen, kann nichts wachsen. Das sind die Samen. Jesus sagt, das Wort Gottes ist der Same, also das Ausgesprochene. Wenn ich nichts einpflanze in den Boden, wird auch kein Baum draus werden. Und ein Wald schon gar nicht. Und in diesem Zusammenhang finde ich noch eine Geschichte ganz spannend. Jesus erzählt ein Gleichnis. Da sagt er, da ist ein reicher Mann, der außer Landes reiste und er rief seine Diener zusammen. In Matthäus-Evangelium sind es 3 und dem einen vertraute er 10 Talente an und dem zweiten 5 und dem dritten 1. Und es wird deutlich in dieser Geschichte, sie sollen was draus machen. 2 verdoppeln es, der eine vergräbt es. Und als er wiederkommt, freut er sich über die, die es verdoppelt haben und der es vergraben hat, hat eine andere Geschichte zu erwarten. Was mich an dieser Geschichte fasziniert, nur so als Fußnoten, kurze Dinge. Jesus hat jedem etwas anvertraut. Jedem von uns. Ob du besonders, ob du leiten kannst oder Schatzmeisterei machen kannst. Ich verwechsel es immer. du weißt, was ich meine. dich um die Kinder kümmern kannst. Wunderbar spielen kannst. Gott hat jeden von uns etwas anvertraut, mir nicht, also ich kann das nicht. Und wir sollen das einsetzen. Also erstmal, du hast was bekommen. Und wenn du dir nicht bewusst bist, dann red mal mit deinen Gemeindegliedern, frag Gott, ey, was hab ich denn? Jeder hat was. Und selbst der alte Herr da hinten an der Wand, der da so ein bisschen schräg gerade sitzt, ja, der hat einen wunderbaren Charakter bekommen. Super leckeren Honig. Und noch viele andere Sachen, ihr kennt ihn, den guten Günther da hinten. Auch wenn du meinst, ich habe nichts, Gott hat jedem was gegeben. Und jeder hat was bekommen nach seinen Möglichkeiten. Es hat nicht jeder 10 gekriegt. Wahrscheinlich wärst du mit 10 überfordert. Aber du hast mindestens 1 bekommen. Aber dieses eine, wenn du es nicht einsetzt, so verstehe ich das Gleichnis, dann wartet auf dich die Finsternis, finde ich ganz interessant. Ja, du hast was bekommen, aber Gott möchte, dass wir wenigstens einen Samen irgendwo pflanzen. Du musst nicht den ganzen Wald pflanzen, aber da, wo du kannst und bist, das geht mir so hervor, also so verstehe ich es, Pflanze. Und weil wir in einem Land leben, wo es eben nicht so ist, ich baue eine schöne Kirche und die Leute kommen. Muss nur hübsch aussehen und schon kommen die Leute. Wir sind nicht in so einem Land. Bleibt uns nichts anderes übrig, auch dass wir experimentieren müssen. Und manches, da denkst du, wie läuft das? Es tut sich was, ich wissen noch nicht alle im Flüchtlingscafé, aber die ersten Flüchtlinge fangen tatsächlich an, sich für Jesus zu interessieren. Und es gibt auch die ersten, die Bibelunterricht kriegen. Ein Jahr sind wir jetzt dabei. Ich finde das ganz klasse, dass hier sich auch Dinge entwickeln. Wir dürfen es im Moment noch nicht zu laut sagen. Deswegen sage ich auch niemand, der im Flüchtlingscafé ist, um wen es geht, weil die noch ein bisschen Angst haben vor ihren Mitflüchtlingen, weil die sind in der muslimischen Welt und dieser Kultur ist das ein bisschen anders. Aber es passiert was. Betet dafür, dass dieser Same aufgeht. Und wir hatten das hier. Anna, was darf man gerne machen? Und was nicht schlimm ist? Das war, glaube ich, die dritte oder vierte von Erfolg, was wir heute hatten und morgen. Fehler. Aber was sollte ich machen, wenn ich einen Fehler mache, Anna? Tamuda, hilf, wo bist du? Tamuda, hilf. Dranbleiben, von lernen, nicht aufgehen, weitermachen, aufstehen. Ne? Weißt du es noch? Oder? Ja, ich weiß es. Und ich finde noch etwas ganz spannend. Da kommen wir dann auch noch mal wieder dichter an den Wald und an die Ernte ran. Die Bauern dieses Jahr klagen. Zu Recht. Das war der trockenste Sommer, den selbst ich mich erinnern kann in Deutschland, den wir hier hatten. Wir waren mit den Pfadfindern, haben wir im Sommer einen Hike gemacht. Das heißt, wir sind 4 Tage wandern gewesen. Das Einzige, wozu wir in die Zivilisation rein sind, während wir durch den Siegerland-Höhenring gewandert sind, das war, um Wasser zu kriegen. Weil selbst die Quellen, die es dort gab, und zwar zahlreich waren, die meisten waren alle vertrocknet. Es kam nichts raus. Und einem Bauern haben wir gehalten, das war ein ökologischer Bauer, der Viehwirtschaft hatte, und er sagte, ich muss jetzt schon das Winterfutter verfüttern, weil nichts wächst. Ich kann die Kühe nicht auf die Weiden schicken. Was ich interessant finde, bisher haben die Bauern Weizen angebaut zum Beispiel oder Getreidesorten, die eher im skandinavischen Raum angepflanzt werden, weil es dort sehr nasse und feuchte Sommer gibt. Jetzt sind die Bauern dabei und sagen, okay, wir wollen Weizen anbauen, was machen denn die Spanier? Und holen sich das Saatgut aus Spanien, um vorbereitet zu sein, wenn nächstes Jahr wieder so ein trockener Sommer ist. Das heißt, wenn, und das erleben wir auch, früher bist du, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat, da bist du auf die Straße gegangen und hast den großen Kampf verteilt oder hast eine Daniel-Statue hingestellt und den Leuten Daniel erklärt. Das waren ja so die Vorträge. Man hat die Wahrheit, die Botschaft mit den 2300 Abenden morgen und sowas. Geh mal heute hin. Das Klima hat sich geändert. Es gibt sicherlich noch ein paar, die auf diese alten Strategien ansprechen. Aber das Gros der Menschen spricht nicht mehr an auf diese Strategien. Geh mal hin, die Buchevangelisten sind gestorben in Deutschland. Deine Zeit war noch die Buchevangelistenzeit. Das gibt es nicht mehr, weil es kann keiner mehr von leben. Es gibt zwar noch viele Leute, die Bücher lesen, aber es gibt immer weniger Leute, die viele Bücher lesen und immer mehr Leute, die gar keine Bücher lesen. Im Durchschnitt liest ein Deutscher ein Buch pro Jahr. Mann, oh Mann, ich frage mich, wie viele Leute kein Buch lesen, so viele Bücher wie ich lese. Das heißt, das Klima hat sich verändert und darum müssen wir auch experimentieren und wir müssen uns auf das neue Klima einstellen. Und wir müssen auch schauen, dass wir Fehler der Vergangenheit vermeiden. Ich habe viel gelernt in dieser Doku. Also ich kann noch mal sagen, ich mache auch meinen Werbeblock. Ewart hat eben seinen Werbeblock gemacht für Kinder helfen Kindern. Ich mache jetzt noch mal meinen Werbeblock für die Doku. Guckt sie euch an. Ich habe total viel gelernt über Wald, was ich nicht wusste. Also für Pfadfinder ist das auch super spannend. Der moderne Forstwirt, der hat richtig schwere Maschinen. Wenn du die siehst, man nennt das Harvester, also eine Erntemaschine. Der fährt mit so einer 50-Tonnen-Maschine in den Wald rein. Dann kommt so ein Greifer, schnappt sich den Baum, abgesägt, einfach rumgedreht. Die sind ja richtig schwer, so Baumstämme. Und dann wird das durchgefräst, die Äste gleich ab, zack, auf 3-5 Meter geschnitten, weiter durchgefräst, zack, wieder auf 5 Meter geschnitten und dann gleich auf den LKW rauf. Der Waldboden hat eine 2 bis 3 Meter dicke Humusschicht. Dies ist eine Schicht, die für den Wald total wichtig ist, das ist wie ein Schwamm, damit der Wald so einen trockenen Sommer überleben kann. Wenn so ein LKW dann 50 Tonnen drauf fährt, zerquetscht er diesen Wald, dass das Wasser nur noch ungefähr 5 bis 10% der Boden nur noch 5 bis 10% des Wasservolumens aufnehmen kann. Und das nicht nur in der Schneise, wo er ist, sondern auch daneben. Wisst ihr, wie lange das dauert, bis dieser Wald sich wiederholt, nachdem er drin war? Über 1000 Jahre. Und dass die Bäume reihenweise umknicken, zumindest nach diesem Reichenbach, wenn wir solche Stürme haben, liegt daran, dass die Bäume, diese aus den Baumschulen, dass die Feinwurzeln abgekappt werden. Und die Fichten sind eigentlich gar keine Flachwurzler, aber durch die Abkappung der Feinwurzeln können sie nicht mehr tiefwurzeln. Und so viele Dinge. Das heißt, es sind viele Fehler gemacht worden und werden immer noch gemacht. Und deswegen wird die Ernte immer schlechter. Dort, wo wirklich ökologischer Waldbau getrieben wird, ist die Ernte sogar besser als dort, wo es nicht gemacht wird. Das ist ganz interessant. Das heißt, wir müssen auch gucken, was haben wir für Fehler gemacht in der Vergangenheit oder auch in jüngster Vergangenheit, wie können wir daraus lernen, um es besser zu machen, in Zusammenarbeit mit unserem großen Gott und die Fragen, was sagst du uns, was sollen wir tun? Und dann ein Punkt, vielleicht ganz simpel, sei einfach offen für Gelegenheiten. Wir waren jetzt am Mittwoch im Zoom. Und ich hatte das Recht, oder auch wie auch nicht, ich saß eben vorne. Das ist immer cool, wenn du Prediger bist, darfst du ganz vorne sitzen. Lilly, sitzt du gerne vorne im Auto? Ja, siehst du, bist du schon mal einen Doppeldeckerbus gefahren? Wenn du mal einen Doppeldeckerbus fährst, weißt du, was du machen musst? Du musst ganz hoch gehen und gucken, dass du ganz vorne einen Platz kriegst. Das ist der coolste Platz im Doppeldeckerbus. Du siehst alles richtig schön hoch oben und hast einen tollen Überblick. In Berlin kannst du das machen oder wenn du in London bist, da fahren auch viele von den Dingern rum, wenn du mal dahin kommst. Jedenfalls saß ich vorne und das war ein sehr redseliger Busfahrer, ein ganz netter und wir haben uns einfach unterhalten. Und dann lass einfach zu, dass Gott vielleicht eine Möglichkeit schenkt. Und er fragte mich, ach, sind Sie Pastor? Gut, das ist natürlich, weil ich hatte auch gebetet am Anfang. Ja, dann habe ich nicht gesagt, naja, eigentlich sowas, sondern ich habe gesagt, ja, und habe ihn gefragt, wie sieht es denn mit Ihnen aus? Einfach nur zurückgefragt. Und dann hat er erzählt, seine Geschichte so ein bisschen erzählt. Wir sind nicht groß tiefer gegangen, aber wir haben es war am Ende jedenfalls so, als wir von der Reise zurückkamen, haben wir noch ein etwas missliches Ende gehabt. Weil kurz vor der Zielgeraden hier hinten im Kaltenhofer Weg sind wir durchgefahren, weil er wollte einen Bogen machen, damit alle rechts aussteigen können. Und es kam viel Verkehr entgegen und da war ein Auto geparkt, das stand nicht am Straßenrand, sondern mehr Richtung Straße, den Spiegel ausgeklappt. Danach hat es keinen Spiegel mehr gehabt. Und deswegen wurde unsere Reise dort abgebrochen und das war für ihn sehr ärgerlich. Natürlich, er musste dann warten, Polizei rufen, weil der Besitzer war nicht ausfindig machbar. Ich habe ihn dann vorgestern nochmal angerufen, weil ich einfach nochmal wissen wollte, wie es war und mich auch nochmal bedankt, weil es war sehr nett. Und ich fand es einfach, und das ist auch schon Same pflanzen. Er sagte, wissen Sie was, ich finde toll, was Sie machen. Und ich hatte ihm so erzählt, eben auch mit den Flüchtlingen, aber auch so, wie wir sind. Und allein dieses Gespräch, und er sagte, ich würde Sie gern wiederfahren. Also wenn Sie nochmal, sagen Sie Bescheid, ich mache die Tour. Das ist auch Same pflanzen, so eine Gelegenheit einfach nehmen, da sein, ganz einfaches Zeugnis zu geben. Es war kein tiefes, ich habe ihm nicht das Evangelium erzählt, ich habe ihm nicht, ach, gedacht, wir fangen jetzt mit Bibelstunden an, einfach nur ein kleines Zeugnis geben. Und das ist vielleicht so dann der letzte Gedanke zu dem, wie kann ich das machen, dass ich pflanze? Und das ist der schwierigste. Sei bereit zu sterben. Sei bereit zu sterben. Unsere Eltern und Großeltern oder unsere Urgroßeltern sind es gewesen. Und ich möchte das auf verschiedenen Ebenen kurz heben. Man kann auf verschiedenen Ebenen sterben. Das eine ist, ich investiere was von meiner Zeit. Das heißt, ich gucke mir nicht die tolle Serie an oder keine Ahnung, mache jetzt gerade nicht das, sondern ich sage, ein bisschen von meiner Zeit opfer ich, gebe ich ab. Für mich ist das eigentlich kein Opfer, ich mache das total gerne. Eigentlich ist es schade, wenn das ein Opfer ist. Aber gib etwas ab, dass dieser Same aus in dem Bereich dann sterben kann, damit du etwas anderes machen kannst. Und es gibt noch etwas, wo ich das Gefühl habe, manche vielleicht 1000 Tode sterben. Wenn ich dem jetzt sage, dass ich an Jesus glaube, was wird der über mich denken? Wenn ich dem sage, dass ich eine Erfahrung mit Jesus gemacht habe, was wird er jetzt über mich denken? Das sind so die Tode der Peinlichkeit. Boah, es ist so peinlich, wie wird der über mich denken? Und für manch einen ist das, manche ist so richtig frommfrei. Der Ewert, der hat da gar kein Problem. Ja? Der steht hier vorne und hat einen richtig coolen Werbeblock und den interessiert gar nicht, was manch einer denkt, die Ula, und denkt, oh, Ewert wieder vielleicht. Ja? Und ich finde das cool, wie der Ewert das macht. Ich fand das ganz toll. Ich habe gesagt, super Werbeblock. Keiner wird jetzt vergessen, dass wir Kinder helfen Kindern machen. Und manch einer anderer, wenn ich dem jetzt sage, ich kenne Leute, die arbeiten schon 10 Jahre am gleichen Arbeitsplatz und keiner weiß, dass sie Christ sind. Sei einfach auch bereit, so ein bisschen zu sterben, dass du sagst, okay, was ist denn schon schlimm, wenn er denkt, was ist das für ein schräger Vogel? Aber es könnte auch sein, dass er es vielleicht gar nicht denkt. Lest ihr das Andachtsbuch? Da war neulich eine ganz tolle Geschichte drin von dem Fahrschullehrer, der seinem seinem Boss geholfen hat, das zu streichen. Ja? Und es ging darum, dass sie irgendeinen Ausflug machen wollte und er sagte, wir haben doch vereinbart, nicht samstags. Und dann fragt er war angestellter Fahrschulschüler und dann fragt der Boss ihn beim Streichen der Büroräume, sag mal, wie ist das eigentlich mit Jesus? Und dann erzählt er, ich habe vor vielen Jahren einen Traum gehabt oder zwei Träume gehabt und die lassen mich bis heute nicht los. Das war eigentlich peinlich, dass er vor allen Kollegen vorher gesagt hat, wir haben doch vereinbart, samstags nicht. Am Sabbat machen wir nicht. Aber das hat dazu geführt, dass sein Chef sich geoutet hat. Gott hat ihn vor 20 Jahren schon angesprochen und dann outet sich sein Chef. Wenn er nicht diese Peinlichkeit oder dieses zu Jesus seinen Kauf genommen hätte, hätte sein Chef sich vielleicht nie geoutet und mit ihm über Jesus gesprochen. Also auch das ist so ein Stück des Sterbens. Und es gibt noch ein Stück Sterben. Müssen ja nicht gleich alle ans Kreuz. Aber ich finde es frustrierend, Dinge zu tun und keinen Erfolg zu haben. Das ist einfach frustrierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wir haben einen sehr moorigen Boden. Also ich habe das Gefühl, das Wort Teufelsmoor passt ganz gut so für unsere Zeit, in der wir leben. Lass uns durchhalten. Und nicht aufgeben. Wir sterben vielleicht darüber hinaus. Aber wenn wir urbar machen und pflanzen, wo wir können, mit Gottes Hilfe uns führen lassen, dass wir vernünftig pflanzen. Die Generation nach uns, wir wissen nicht, ich wünsche mir, Jesus kommt jeden Augenblick wieder. Ich wünsche mir, dass mitten im Gottesdienst jetzt Jesus da ist. Aber wir wissen es nicht. Unsere Väter haben Friedensau gebaut und hatten noch eine viel größere Nahe erwartet. Guckt euch die Gebäude dort an. Die stehen jetzt schon 150 Jahre da. Sie haben trotzdem diese Gebäude gebaut, obwohl sie glaubten, Jesus kommt jeden Augenblick wieder. Also, lasst uns weitermachen für unsere Kindergeneration. Kinder meine ich einerseits die physischen, aber auch die geistlichen Kindergenerationen. Und für die geistliche Enkelgeneration und für die geistliche Urenkelgeneration. Lasst uns nicht aufgeben, auch wenn wir nicht ein tolles Gebäude haben und die Leute uns die Bude einrennen. Lasst uns nicht aufgeben. Weil, und da schließt sich für mich der Kreis, ich liebe Wald. Es ist so schön, jetzt im Herbst auch ich mag jede wahre Jahreszeit im Wald, aber jetzt, wenn ich morgens früh laufe und die Sonne scheint so durch die langsam gelb werdenden Blätter hindurch, ich habe jetzt mittlerweile auch so eins, das habe ich mit, und halte ich kurz an und mache ein Foto, weil es einfach so schön ist, das will ich festhalten. Und die Luft im Wald, ich mag das, dieses Licht, die Luft, die Atmosphäre. So hat Gott uns geschaffen. Dass wir für die Menschen um uns herum dieser Wald sind, wo die Leute auftanken können, wo die Leute Kraft finden, wo sie Ruhe für ihre Seele finden. Lass uns nicht aufgeben und mit Gottes Hilfe pflanzen, dass wenigstens unsere Kinder und ganz besonders unsere Enkel, unsere geistliche Enkelgeneration solche Wälder vorfindet. Amen.